vor uns ist. Und Jesus weiss, wo du heute drinnen stehst. Er weiss ganz genau, wie du heute fühlst, wie es dir heute geht, ob es Kämpfe gibt in deinem Leben, Bedrängnis, Prüfungen, Anfechtungen, Gefreuds oder anderes. Jesus ist da. Spürst du ihn? Er ist da. Halleluja. So beruhigend zu wissen, er ist da. Er weiß um alles und er sorgt für uns. Ich möchte heute mit dir ein Thema teilen aus Melisa, aus dieser Geschichte von Melisa. Und wir schauen den 18. Teil an von dieser Predigtserie von Melisa. Und das Thema heisst, Rettung kommt. Rettung wird kommen. Und wir stehen in 2. Könige Kapitel 6, 13. bis 20. 6, 13 bis und mit 20. Vor 14 Tagen habe ich über die Geschichte schon angefangen zu erzählen. Und ihr habt mitbekommen, dass der Elisa eine geniale Gabe hatte, ein Charisma, Gott zu hören. Die Stimme Gottes zu hören. Und dadurch hat das Volk Israel bewahrt, von hinterlistigen Angriff von dem König von Aram. Und jetzt hat der König von Aram gemerkt, dass all das, was er im Schlafzimmer erzählte, Elisa gehört. Und jetzt ist natürlich der Elisa der gesuchte und verfolgte Mann. Der Elisa wird plötzlich in den Fokus gerückt von dem Aram, dem König von Aram. Und er befiehlt seinem ganzen Kriegsheer mit allen Ross und Wagen, brechen auf und gehen nach Dothan. Und in der Nacht pirschen sich die Elitesoldaten, die Einheiten von dem König von Aram an die Stadt, an die kleinere Stadt, wo Dothan heisst. Und am Morgen, wo dann der Diener von Elisa erwacht, sieht er die Stadt umringt und umzinglet. Und ich hier einsteige im 15. Vers im Teil B. Und sein Diener sagte zu Elisa, ach, mein Herr, was sollen wir jetzt tun? Er, Elisa, aber sagte, fürchte dich nicht. Denn zahlreicher sind die, die mit uns sind, als die, die gegen uns sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne die Augen meines Dieners, damit er sehen kann. Und siehe, der Berg war voll feurige Rosse, voll feurige Kriegswagen um Elisa her. Und sie kamen zu ihm herab. Also die feurigen Rosse, die feurigen Wagen, die Engelsheerscharen sind runtergekommen zum Elisa. Und Elisa betete zum Herrn und sagte, schlag doch dieses feindliche Kriegsvolk mit Blindheit. Und sogleich wurden sie alle blind. So ging Elisa zu ihnen hin und sagte, den, der ihr sucht, ist nicht hier. Kommt, folgt mir nach. Und sie folgten Elisa nach bis nach Samaria vor den König von Israel. Und dann betete Elisa, Herr, öffne die Augen des Kriegsvolkes. Und der Herr öffnete alle Augen des Kriegsvolkes. Und der König fragte Elisa, soll ich jetzt nun dreinschlagen und sie töten? Und Elisa sagte, nein, auf keinen Fall, sondern richte ein Festmahl her für sie und lass sie zurückziehen. Das ist ja so die Story, die mich irgendwie noch eindrücklich dunkt. Und ich möchte einsteigen bei dem Aspekt, ach Herr, was soll ich jetzt tun? Ich bin umzingelt. Und wenn du so 10'000, 100'000 von Kriegern vor dir hast, bewaffnet bis an 10, mit Ross und Wagen, und du weißt, du bist eingekesselt, die sind irgendwie um dich herum, und das ist morgen früh. Du hast das nicht mal bemerkt, Gott hätte das auch nicht offenbart, so wie vorher. Der kann durch die Angst raufkommen. Und die Reaktion vom Diener ist für mich total verständlich. Ah, Herr, was soll ich jetzt? Was soll ich jetzt? Jetzt sind wir am Ende. Jetzt stehen wir kurz vor dem Tod. Es geht nicht mehr weiter. Kennst du das? Herr, ich mag nicht mehr. Ach, Herr. Kennst du das? Was soll jetzt das wieder? Ach, das glaube ich ja nicht. Das verstehe ich nicht. Warum jetzt? Ach Herr, was soll ich jetzt tun? Was soll das mit mir zu tun haben? Was soll das mit meiner Familie zu tun haben? Was soll das mit der Gemeinde zu tun haben? Was soll das? Warum? Herr, verstehe es nicht. Ach Herr, umzingelt. Bedrängnis ist da. Bedrohung ist da. Der Kampf, der innere Kampf ist da. Aber auch der äußere, sichtbare Kampf ist da. Die Auswegslosigkeit, die herrscht. Bedrückung, die da ist. Stimmung, die wechselt. Von Himmel hoch zu jauchzen zu Tode betrübt. So, warum? Und die Geschichte von Dothan, die hat etwas mit dir, mit mir zu tun. Und zwar Dothan ist das Ort, wo der Josef von seinen Halbbrüdern in die Zisterne, in den Brunnenschacht geworfen worden ist. Dothan ist ein Bild für die Auswegslosigkeit in deinem und in meinem Leben. Für das Bild von der Bedrängnis, von der Prüfung, von der Anfechtung, von der Gefahr, vom Kampf, wo du nicht mehr für sie noch rückwärts, noch rechts, noch links weisst. Wo du dich im Brunnen wiederfindest. Und wenn du im Brunnenschacht bist, dann kannst du nicht mehr rechts, noch links, noch rückwärts, noch irgendwo hin. Dann kannst du nur noch raufschauen und hoffen, dass irgendwo der Himmel siehst. Und ich glaube, wir sind gerade jetzt, vielleicht persönlich, einige von euch, so in einem Brunnenschacht drin. Ich glaube das, ich weiss es, ich fühle es. Und in dem Brunnenschacht, wenn es so feucht, dunkel ist, wenn du dort runtergeschmissen wirst, wo du nichts dafür hast, können, und deine Gefühle im Brunnenschacht unten sind, dann ist die Botschaft für dich. Fühlst du dich heute Morgen so in einem Brunnenschacht unten? Kennst du ein Dothan, ein Zisternenloch in deinem Leben? Kennst du das? Was? Du Herr, was soll ich in diesem Brunnenloch hin? Josef hat nichts verschuldet für das, dass seine Brüder ihn haben wollen ermorden. Er hat nicht gewusst, warum dass ihm jetzt das widerfahren ist. Er, der hat das Essen bringen und das Getränk. Wenn einem Engel gesagt hat, schau, dort ist Dothan, du erst hier rumgehst, dort hin, dort findest du deine Brüder. Im 1. Mose 37, 17 bis 23. Er hat nicht gewusst, warum. Ach Herr, warum? Und genau dann, wenn du nur noch den Blick nach oben hast, nur noch den Blick nach oben hast zum Anfänger und zum Vollender von deinem Glauben, dann wirst du das erleben, was du nicht machen kannst. Du kannst dich nicht selber aus dem Sumpf ziehen. An deinem eigenen Haar kannst du dich nicht selber aus dem Sumpf ziehen. Das ist nicht möglich. Aber Gott hat die Möglichkeit. Und ich möchte heute eingehen auf das Gefühl, auf die Momente, wo du dich in einem Dothan fühlst, in einem Brunnenloch, in einer Zisterne. Und was machen wir da als Christen, als gläubige Leute? Was würdest du machen? Ich sage dir, was die Leute gemacht haben, die Psalmen geschrieben haben. Psalm 91, Vers 1. Herr, verstecke dich bei, Herr, ich verstecke mich bei dir. Herr, ich suche Schutz unter den Flügeln, unter dem Schatten des Allmächtigen. Psalm 62, 1 bis 3. Nur auf Gott vertraut still meine Seele. Von ihm kommt meine Hilfe. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung. Ich werde kaum, nur wenig wanken. Psalm 59, 2 und 3. Befreie mich, Herr, von meinen Feinden, mein Gott. Bring mich in Sicherheit vor denen, die sich gegen mich erheben. Befreie mich vor denen, die Böses tun. Und im Vater unser, heisst, Herr, erlöse mich von dem Bösen, von dem, der das lebensfeindlich ist. Psalm 68, 21. Gott ist uns ein Gott der Rettung und bei ihm ist die Macht, uns Auswege zu zeigen von dem Tod. Psalm 72, 12. Denn der Herr wird den Armen retten, der ihn um Hilfe anruft. Er wird den Elenden erhören, der keinen Helfer hat. In Momenten, wo wir nicht mehr wissen, rückwärts, vorwärts, links, rechts, wo wir uns in einer Zisterne sehen, wo wir uns umzingeln sehen, von Bedrohungen, von Kämpfen, wo innerlicher Krieg tobt, wo wir merken, das ist jetzt einfach schwierig, da wanken wir, da sind wir hin und her gerissen zwischen jenen und diesen Gefühl, dann darfst du dich verbergen. Bergen, verstecken im Schatten vom Allmächtigen. Und wenn du im Schatten vom Allmächtigen stehst, dann steht einer vor dir, sonst kannst du nicht in seinem Schatten stehen. Und dann bringst du den vor dich, stellst du vor dich an, wo dem soll begegnen, was du nicht kannst lösen, wo du nichts kannst machen. Du befiehlst dich dem an, wo das zum Guten wendet, wo andere dir zum Schlechten denken. Die Antwort, die aufs Gebet kommt, die wir an Jesus richten, ist oft die: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Und warum müssen wir uns nicht fürchten? Warum müssen wir uns nicht fürchten? Weil der, der in dir ist, viel stärker ist als der, der in der Welt ist. Nach 1. Johannesbrief 4,4. Der, der für dich ist, ist viel stärker und gewaltiger und mächtiger. Er hat viel mehr Möglichkeiten als du oder der Feind. Der, der für dich ist, er ist stärker. Er hat das letzte Wort. Bei ihm sind alle Auswege. Bei ihm ist dein Leben aufgehoben. Fürchte dich nicht vor dem Tod, vor der Krankheit, vor der Macht, vom Feind, vom Teufel. Fürchte dich nicht, denn der Tod ist besiegt. Du sollst göttliches, ewiges Leben haben. Leben im Überfluss. Ja klar, der Feind kommt, um zu zerstören. Johannes 10, 10. Um zu rauben, um zu morden. Um zu zerstreuen, um zu bedrücken. Um zu entzweien. Um anzuklagen. Das ist er. Aber der kommt, er kommt mit Leben. Und er bringt dir dein Leben zurück, dein Herz zurück. Und dann kannst du sagen, wie es heisst im Römer Kapitel 14, Vers 8. Was ich lebe, lebe ich des Herrn. Und was ich sterbe, sterbe ich des Herrn. Ob ich lebe oder ob ich sterbe, ich bin des Herrn. Und dann hast du dein Herz, dein ganze Befinden Gott abgegeben. Nicht kapituliert und nicht resigniert, sondern dich Jesus anbefohlen. Das ist ein grosser Unterschied. Ob du dich Jesus anbefühlst, der, der über dein Leben das letzte Wort hat, oder ob du in dir, in deinem Sein versinkst, in dem Zisternenloch, in dem Totan, kaputt gehst, innerlich kaputt gehst. Fürchte dich nicht. Fürchte dich wirklich nicht. Denn zahlreicher sind die, die für dich sind, als die, die gegen dich sind. Herr, öffne die Augen von meinem Diener. Der Paulus hat einen Dienst getan und wir lesen das in der Apostelgeschichte 26, Vers 17 und 18. Und er war berufen als ein Apostel für die Nationen. Und das Erste, was er gemacht hat unter den Nationen, sagt das im Kosovo, sagt das im Emmental, ist, dass er ihre Augen aufgetan hat. Die Berufung vom Apostel war, ihnen die Augen aufzu, dass sie sich bekehren. Von der Macht Satans zum Herr. Und dass sie die Vergebung von ihren Sünden dürfen erleben und das Erbe, das ewige Leben, das Recht Gottes, Kind Gottes zu heissen dürfen, annehmen. Und das ist etwas, wo wir immer wieder brauchen.
2. Korinther, Vers 4, Kapitel 4, Vers 4 heisst, und das ist das Werk von der Finsternis, dass sie uns möchten, den Sinn verblenden, was unsere Hoffnung ist. Und wenn deine Sinn, dein Fokus, deine Perspektive vernebelt ist, dann bist du ja total desillusioniert. Dann hast du keinen Ausweg mehr. Nicht einmal mehr Gott. Und das ist der Punkt. Das Evangelium öffnet unsere Augen. Was ist unsere Hoffnung? Auf was dürfen wir trauen? Auf was dürfen wir bauen? Was hat er vollbracht am Kreuz auf Golgatha? Etwas, das über unser Verstehen geht. Und dann sagt der Paulus in dem Epheserbrief, von dessen Erkenntnis beuge ich meine Knie. Von dessen Grösse, von der grossen Hoffnung beuge ich meine Knie. Denn die Liebe, die ich da drin finde, die Antwort, die ich da drin finde vom Vater, die übersteigt mein Vermögen. Seine Liebe ist so breit, so tief, so hoch, so weit. Die Erkenntnis übersteigen die Liebe Jesu. Die ist so gewaltig. Und da drinnen finden wir Ruhe. Da findet unser Herz Ruhe in der Liebe Jesu. Denn alle Dinge werden denen zum Besten dienen, die der Herr lieben. Das ist nicht eine Phrase. Ist nicht irgendwie ein abgegriffenes Wort. Es ist Realität. Obwohl du es nicht im ersten Moment merkst und siehst und denkst, oh, warum jetzt das? Was der Feind das Leben dir zum Schlechten dient, wie Gott zum Guten wendet. Denkst du, das ist das Evangelium? Haltest du das für möglich? Das ist das Evangelium. Kennst du ein Dothan in deinem Leben? Ein auswegsloses Gefühl, ein Moment, Situationen, wo du nichts ändern kannst. Kennst du Momente in einem Brunnen, in einer Zisterne? Kennst du das? Ich möchte euch ermutigen, dass ihr aufsteht. Wir möchten gerne beten. Und was können wir jetzt beten in so einer Situation? Wir dürfen beten um Befreiung. Um Befreiung von Krankheiten. Wir dürfen beten um Befreiung von Bösem. Wir dürfen beten um Befreiung vom Verkläger. Wir dürfen beten um Schutz und Geborgenheit. Wir dürfen beten, Herr, öffne du meine Augen, dass ich kann sehen, dass du mit mir bist, dass die Zusagen für mich sind. Da darfst du beten. Ja, Herr, öffne meine Augen, lass mich erkennen, dass du für mich streitest, dass du für mich schaust, dass du für mich handelst und wirkst. Und du darfst beten um Weisung. Und wir möchten gerne beten als Gemeinde. Ich möchte gerne, dass du einfach versuchst, dem Heiligen Geist Raum zu geben. Er wirkt, er macht es genial. Vater, ich möchte dich rühmen heute Morgen über unsere Auswegslosigkeit. Ich möchte dich rühmen heute Morgen, Jesus, über allem, was uns will Angst machen, uns will bedrohen, uns will herängstigen, will bedrücken, will zermürben. Jesus, ich möchte dir danken über all dem, was du, Herr, verheißen hast. Jesus, du siehst gerade all jene, die sich fühlen wie in einer Zisterne, in einem Loch inne, wo nicht mehr wissen, vorwärts, noch rückwärts, noch links, noch rechts, wo nur noch den Blick haben zu dir. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns unsere Augen öffnest, um zu sehen, wozu wir berufen sind. Herr, wir sind berufen zu einer lebendigen Hoffnung. Wir sind berufen, Zu sehen, wie du wirkst, wie du alles zum Guten wendest, auch wenn wir es nicht verstehen. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass von dir, Herr, die Zuversicht in unsere Herzen kommt. Herr, dass unsere Herzen bei dir dürfen zur Ruhe kommen. Dürfen zur Ruhe kommen bei deiner Liebe. Dürfen zur Ruhe kommen bei deiner Treue. Dürfen zur Ruhe kommen bei dem, was du am Kreuz auf Golgatha vollbracht hast. Herr, du hast ein wunderbares Werk vollbracht. Du hast gesiegt über alle Mächte der Finsternis. Du hast sie völlig entwaffnet. Du hast sie völlig entwaffnet. Du hast ihnen die Limiten gesetzt und wir danken dir dafür, dass du auch gerade jetzt Bedrückungen, Herr, Menschen freisetzt, die geknechtet werden mit Gefühlen, mit Lügengedanken, mit Krankheiten. Wir danken dir dafür, dass von dir, Herr, befreit kommt. Dass von dir, Herr, die Ruhe kommt in unsere Herzen, in unsere Gefühle, Herr, in unsere Situationen. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass wir uns bei dir bergen dürfen, bei dir Schutz suchen. Herr, wir wollen uns bergen im Schatten von dir, du allmächtiger Gott, wir möchten uns verstecken bei dir. Wir möchten zu dir laufen, Herr. Herr, wir möchten nicht mehr länger irgendwo in einem Kampffeld stehen, sondern uns bergen in deinen liebenden Arm. Zieh uns, Herr, zu dir. Zieh uns, Herr, an dein Herz. Mach unsere Seele, unsere Gefühle, unsere Gedanken fest, Herr, in deiner Wahrheit. Lass uns einmal mehr erleben, dass du, Herr, handelst zur rechten Zeit. Herr, dass dir nichts unmöglich ist zu wirken. Herr, ob wir leben oder ob wir sterben, wir befehlen uns dir an. Wir sagen, du bist ein guter Gott, du machst es gut. Du wendest Schlechte zum Guten. Danke vielmals, Jesus, dass wir uns dir anbefehlen dürfen. Und dass wir erleben dürfen, wie die Kraft vom Evangelium wirksam ist in unseren Herzen, in unseren Gedanken, in unseren Familien, in unseren Arbeitsort im Namen Jesus. Danke, Vater im Himmel. Wir rühmen dich und wir befehlen uns unter deinen Schutz. Du bist unser Tröster. Du bist der, der uns aufrichtet. Du bist der, der uns umgibt und umsorgt. Wir danken dir dafür, Herr, dass wir dir, Herr, dürfen uns anbefehlen. Für jede Prüfung, für jede Anfechtung. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Nehmt doch Platz. Darf ich deine Uhr? Deine Uhr. Das sind Momente im Leben, wo man nicht allein kämpfen muss. Es gibt Momente im Leben, wo man zusammen darf stehen. Und so einen Moment sollen wir immer wieder erleben, in der Kleingruppe, in der Gemeinde, mit Freunden, in der Familie. Ich möchte noch 5 Minuten etwas sagen über eine Tatsache, wo man sehr wenig noch darüber redet heute in den Gemeinden. Und zwar bleibe ich bei dieser Geschichte von Elisa, die umringt ist von einem feindlichen Heer. Er sieht und sein Diener, sie sehen, dass da ein Engelsheer um sie ist, der viel stärker ist. Und sie beten und sie erleben, dass etwas geschieht. Manchmal erleben wir sie nicht, dass etwas geschieht. Aber wir dürfen wissen, der, der für uns ist, ist viel stärker als der, der in der Welt ist. Der, der in dir ist, ist viel gewaltiger als der, der in der Welt ist. Der, der dich entschuldigt hat, der, der dich rechtfertigt, ist viel stärker als der, der dich anklagen will. Unser Kampf, sagt die Bibel im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 12, ist nicht gegen Fleisch und Blut. Sondern er ist gegen Mächte der Finsternis, er ist gegen Gewalten der Finsternis, gegen Aspekte, wo wir vielleicht Not und Mühe haben zu verstehen. Unser Kampf ist kein fleischlicher Kampf, sondern ist ein geistlicher Kampf. Und wir haben eine geistliche Rüstung. Und wir kämpfen geistlich. Und wir kämpfen nicht mit dem, dass wir laut werden, dass wir irgendwelche Forderungen stellen an Gott, sondern in dem, dass wir zusammenstehen und beten, uns bei Jesus bergen und unseren Glauben bewahren. Das Wort Gottes anwenden. Unsere Gedanken bergen in der Gewissheit, wir sind errettet unter dem Helm vom Heil. Und die Bereitschaft, nicht sinken lassen, einen weiteren Schritt zu machen, auch wenn es durch ein Schattental geht. Zum Abschluss möchte ich 2 Beispiele erwähnen. Das eine ist aus dem Hiob und das andere ist aus der Offenbarung. Beide Bücher geben uns Einblick. Auch noch in andere Bücher und Stellen, die uns Einblick geben in diesen Kampf. Aber die 2 Bücher sind extrem gegensätzlich und trotzdem hat es einen roten Faden. Der Hiob ist geprüft worden mit vielen Schicksalsschlägen und er hat nicht gewusst, von wo sie kommen. Das, was wir lesen im Buch Hiob, hat er nicht können wissen. Und der Absender von diesen Krankheiten war nicht Gott, es war der Widersacher. Und wenn wir das lesen im ersten Kapitel, Kapitel 1, Vers 10 oder 11, heisst, dass der Feind, der Widersacher von Gott gestanden ist und ihn verklagt hat, der Hiob, und gesagt hat, ist er denn umsonst gottesfürchtig? Nimm mal ihm alles weg, den Schutz weg, den Besitz weg, den Wohlstand weg. Und dann wollen wir dann sehen, ob der Hiob nur wegen dem Angenehmen an dir haltet oder ob es anders ist. Und Gott hat es erlaubt, zugelassen, dass der Hiob geprüft wird. Der Schutz ist ihm weggenommen worden. Und dann ist der Absender, der Verursacher, der Widersacher gsi, Satan. Und im letzten Kapitel sehen wir, nachdem der Hiob Fürbitte hat für seine Freunde, die ihn eigentlich die ganze Zeit Unrecht da haben mit seinen Aussagen, mit seiner Frau, die sogar gesagt hat, schwör Gott ab, fluch Gott, vergiss Gott, du hast gesündigt, das ist wegen dir, obwohl er gar nichts gemacht hat, hat Gott ihn wiederhergestellt, hat sein Gefängnis geöffnet und hat ihn mehr zurückgegeben und seine Freunde verschont. Und der Widersacher hat Unrecht gehabt. Das ist alttestamentlich. Und zwischen ihnen liegt das Kreuz und Jesus. Und dann sehen wir in der Offenbarung in Kapitel 12, 10 bis 12, dass der Widersacher, der das Gleiche hat wollen machen vor dem Thron Gottes, dass er das dort nicht mehr machen darf. Und es heisst, und das Heil und die Macht unseres Christus ist gekommen. Kennt ihr das Lied? Und geworfen ist der Widersacher, der Verkläger der Brüder. Und sie haben ihn überwunden. Durch das Zeugnis ihres Lebens, durch das Blut Jesu. Und weil sie ihr Leben nicht geliebt haben bis zum Ende. Und nun, ihr Himmel, freut euch. Der Himmel soll sich freuen. Aber ihr Erde habt Acht, denn er ist wütend und geht umher. Jetzt ist vor dem Thron nicht mehr der Widersacher, sondern Jesus ist zur Rechten Gottes. Und er vertritt uns. Und er hat kein legitimes Recht mehr, dich irgendwie im Schutz von Gott zu entziehen. Der Geborgenheit und der Sicherheit, die du darfst haben, mit deiner Seele, mit deinem ganzen Gemüt, er darf dich dem nicht mehr entziehen. Jesus garantiert dir die Geborgenheit von Gott. Hundertprozentig. Für das ist er auferstanden. Für das tut er Fürbitte permanent, bis er wiederkommt. Aber er geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht zu verschlingen, zu fressen, zu rauben, zu entzweien, zu zerstören und so weiter. Und das tut er hier auf Erde. Aber jene, die sich Christus anbefehlen, die müssen nicht mehr unter dem Einflussbereich Satans stehen, sondern für Geborgenheit haben bei Gott. Und das wünsche ich mir für uns als Gemeinde. Ob ein Kampf tobt oder nicht, ob es einfach ist oder nicht, ob Prüfungen da sind oder nicht. Wir lassen uns nicht aus der Geborgenheit Jesu ziehen und reissen, sondern wir flüchten zu ihm und wir befehlen uns ihm an. Ob wir immer gerade verstehen, ob das vom Feind ist, was wir jetzt erdulden oder erleiden, oder ob das fleischliche Auswirkungen sind, oder ob das einfach ein Unglück ist, das uns naht oder widerfahren ist, das sei dahingestellt. Aber wir sagen, wir treten füreinander ein, dass wir Schutz, Geborgenheit und Zuversicht bei ihm behalten. Und dann ist der Ausgang offen. Aber wir tun auch nicht entkräftigen, dass es eine Widersacher gibt. Und wir stehen standhaft ein nach Jakobus 4 und sagen, bis hier an und nicht mehr. Wir weisen dich zurück. Wir widerstehen dir durch unseren Glauben und er wird fliehen. Denn er weiss, der, der in uns ist, ist stärker. Er kann nicht ausrichten. Obwohl er noch die Nationen verführt, obwohl er noch all jene unter den Knuten hat, die Jesus Christus nicht kennen oder die Wahrheit nicht in Angriff, in Anspruch nehmen. Wir stehen zusammen. Und das ist die einzige Chance, die wir haben, als Gemeinde zusammenzustehen. Denn durch Gemeinde wird der Fürstentümer und der Mächte der Himmelswelt nach Epheser 3 die Herrlichkeit und die Schönheit Gottes offenbar. Und dann tragen wir einander seelisch, unterstützen einander, geben einander Trost, Zuspruch, Annahme und Verständnis, aber auch Glauben, wenn wir nicht mehr glauben mögen. Das heisst im Römerbrief, die Starken unter euch mögen die Schwachen tragen im Glauben, nicht umgekehrt. Manchmal mögen wir nicht mehr glauben, dann sollen die glauben, für die anderen glauben, die nicht mehr können glauben, wie sie hin und her gerissen sind. Das ist Kurzfassung zum Abschluss. Stehen wir auf. Weiterhin, ich habe es vor drei Monaten gesagt, wir stehen wieder an einem Moment, wo wir uns überlegen müssen, wie reagieren wir als Gemeinde auf solche Situationen. Vor einem Jahr haben wir die Situation mit den Finanzen, hätten wir andere Bedrohungen. Es wird nicht einfacher. Aber Gnade Gottes ist da. Gnade, Kraft, Macht Gottes ist da. Nehmen wir die Möglichkeiten, die Gott uns gibt, zusammenzukommen, zu beten und füreinander einzustehen. Danke, Vater im Himmel, dass es nicht einfach ein Appell ist, zu kämpfen und kämpferisch zu sein, wenn man gar nicht mag und kann. Sondern, dass es eine Chance ist für uns alle, einen Schulterschluss gegenüber Schwachen, Angefechteten und Prüften zu zeigen. Dass wir zusammenstehen können, näher zusammenrücken und dürfen erleben, wie du dich zu deiner Gemeinde stellst. Du bist das Fundament und du bist das Haupt der Gemeinde. Du baust deine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Du baust Gemeinde. Herr, wir bergen uns bei dir und wir danken dir dafür, dass du mit dem Widersacher kämpfst, Herr, wo uns manchmal zu gross erscheint. Du bist ein Kämpfer, Jesus. Du bist der Sieger. Du bist der, der Durchbrüche erzielt. Und so befehlen wir uns dir an, alle schwierigen Situationen, Unerklärliches, wir befehlen es dir einmal mehr an. Und wir danken dir dafür, dass du als Sieger rausgehst, Herr, und deinen Namen verherrlichst hier in dieser Gemeinde in Konolfingen. Danke vielmals, Herr, dass auch gerade andere, die nicht zur Gemeinde gehören, merken, da gibt es einen Ort, wo sie Geborgenheit erleben dürfen. Da gibt es einen Ort, wo sie Trost erleben dürfen. Da gibt es einen Ort, wo sie Annahme erleben dürfen. Da gibt es einen Ort, wo für sie eingestanden wird. Da gibt es einen Gott, der sorgt für sie. Danke vielmals, dass das auch gerade du brauchst, als ein Licht für all jene, die dich noch gar nicht kennen. Hilf uns dabei, Herr, dass Menschen gewonnen werden können, Herr im Emmental, für die Hoffnung, die wir irgendwo gerade in dieser Bedrängnis daran festhalten. Im Namen Jesu. Amen. Amen.